Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen bei Folge 47 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Es ist Donnerstag, ein diesiger 27. März in Berlin. Mein Name ist Hendrik Jüdewild, ich bin Strategieberater, Kolumnist und Rechtsanwalt. Und in dieser Folge werde ich flankiert von Maximilian Amos, Jurist und Redakteur aus der Beck Aktuell Redaktion. Moin, Max.
Ja, hallo, und ich melde mich hier aus Frankfurt und hier scheint übrigens die Sonne.
Das ist doch schön für euch. Das sind unsere Themen. Auch diesmal geht es ins autoritäre Ausland, aber diesmal nicht in die USA, sondern die Türkei. Der Erdogan-Widersacher und Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, wurde verhaftet. Wir lassen uns das einordnen von der Juristin und Journalistin Marion Sendker. Wir schauen auf die Anklage gegen die letzte Generation und fragen den Strafrechtsprofessor Michael Kubizil, was das Verfahren bedeutet. Karlsruhe beschäftigt uns mit Verfahren zum Soli, zur Altersgrenze von Notaren und Geldern für die AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung. Und wir sprechen über den Protestbrief von über 77 Völkerrechtlern in Sachen Netanyahu. Dann werfen wir noch einen Seitenblick auf die Koalitionsverhandlungen in Berlin.
Die große weite Welt.
Also wir starten mit einem Ausflug in ein Land, das zurzeit ganz schön Druck auf dem Kessel hat, die Türkei nämlich. Dort gehen seit gut einer Woche mehr und mehr Menschen auf die Straße, in Istanbul, aber auch in anderen Großstädten wie in der Hauptstadt Ankara oder in Izmir. Die Polizei geht dagegen relativ aggressiv vor mit Schlagstöcken und Reizgas und es gibt da teilweise doch heftige Zusammenstöße.
Und sind das in der Türkei nicht unbedingt völlig unbekannte Bilder, oder?
Nee, also viele ziehen natürlich jetzt schon Parallelen zu diesen berühmten Gezi-Protesten vor 12 Jahren. Das sind jetzt wohl auch die größten Proteste im Land gegen die Erdogan-Regierung seit den damaligen Demonstrationen. Und damals nahmen über 3 Monate hinweg 3 Millionen Menschen teil. Also das ist natürlich schon nochmal ein leichter Stretch bis dahin. Aber es hat auf jeden Fall eine gewisse Größenordnung, die sich lohnt, mal zu würdigen hier. Damals war Erdogan übrigens auch schon in der Verantwortung, allerdings noch als Ministerpräsident. Und die Proteste richteten sich auch schon gegen ihn und gegen seine Regierung damals.
Was ist denn jetzt Auslöser gewesen für die aktuellen Proteste?
Ja, Hintergrund ist die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu. Ich versuche wirklich, das gut auszusprechen, aber wir kommen hier nicht drum herum. Der seit einigen Tagen in einem Hochsicherheitsgefängnis außerhalb der Stadt in Untersuchungshaft sitzt. Der ist Politiker der Oppositionspartei CHP und beim Volk wohl sehr beliebt, wie man hört. Gilt auch als aussichtsreicher Herausforderer Erdogans bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Und deswegen mutmaßen jetzt natürlich auch viele, gerade die ihm wohlgesonnen sind, dass seine Inhaftierung doch eher politisch motiviert sein könnte, um einen möglichen Konkurrenten auszuschalten.
Ja, genau. Wer sich mit der Türkei ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass das durchaus zur Handschrift von Erdogan gehören könnte.
Ja, also seit 2016, da gab es ja damals diesen gescheiterten großen Putschversuch gegen Erdogan und die Regierung, bei dem Teile des Militärs versuchten, die Regierung zu stürzen, hat sich da schon ziemlich viel verändert. Also damals hat man ja dann diese Gülen-Bewegung von Fethullah Gülen dafür verantwortlich gemacht, so einen Geistlichen, dass die das quasi initiiert hätten. Und nachdem Erdogan dann diesen Putschversuch überstanden hatte, hat er mit doch ziemlich hartem Durchgreifen darauf reagiert gegen alle Kollaborateure, ob jetzt tatsächlich oder nur mutmaßlich, und hat dann auch im Staat letzten Endes viel verändert. Also der Rechtsstaat in der Türkei ist dann nach Ansicht vieler Beobachter doch sehr stark beschädigt worden in den Jahren danach. Journalisten und Menschenrechtler sprechen davon, dass sie mundtot gemacht würden, die Justiz zunehmend gleichgeschaltet. Also es hat sich nicht unbedingt zum Besseren verändert aus unserer Perspektive.
Und ich meine, wenn man das aus der Ferne sich anschaut, denkt man natürlich, İmamoğlu ist jetzt sicherlich auch sozusagen Opfer geworden dieser Bewegung. Aber ist das wirklich so?
Ja, das kann man aus der Ferne natürlich auch nur mutmaßen. Man ist natürlich schnell dabei mit dieser Vermutung, ne? Aber ich wollte es ein bisschen genauer wissen und habe mich deshalb mal mit jemandem unterhalten, die da einen guten Einblick hat, und zwar mit Marion Sendker. Die ist Juristin und auch Journalistin und sitzt in Istanbul, ist also gerade wirklich mitten im Ort des Geschehens. Und sie schreibt schon seit Jahren von dort für verschiedene Medien über die Türkei und auch über die rechtsstaatlichen Probleme dort, die sich ergeben haben, und hat auch die ganze Entwicklung seit 2016 sehr genau verfolgt. Ja, Frau Sendker, herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt.
Hallo.
Sie sind ja jetzt gerade in Istanbul vor Ort, sozusagen, wo sich die Dinge abspielen im Moment. In der Türkei ist ja sehr viel los. Viele Türken sind auf den Straßen, protestieren. Jüngster Stein des Anstoßes war ja jetzt die Inhaftierung von Ekrem İmamoğlu, dem Istanbuler Bürgermeister. Der sitzt ja seit Sonntag, glaube ich, in Untersuchungshaft in einem wohl relativ berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis außerhalb von Istanbul. Was genau wird ihm denn eigentlich vorgeworfen?
Ja, dazu liegt uns die Erklärung oder eine Erklärung des Gerichts vor. Die kam am Sonntag und demnach sitzt Imamoglu in Untersuchungshaft, weil er eine kriminelle Organisation gegründet haben soll. Er soll auch der Leiter sein. Es geht da um Finanzdelikte, also Bestechungsgelder soll er angenommen haben. Er soll illegal auch personenbezogene Daten aufgezeichnet haben. Es geht auch um Manipulation von Ausschreibungen, die werden genannt. Also im Großen und Ganzen Finanzdelikte, Korruption.
Und ja, jetzt, das sind natürlich die Vorwürfe, die vorgebracht werden. Viele zweifeln ja auch an, ich sag mal vorsichtig, zweifeln an den Vorwürfen gegen Imamoglu, sagen, das sei alles politisch motiviert. Und das heizt natürlich auch die Proteste jetzt an. Gibt's denn aus Ihrer Sicht, von dem, was Sie so mitbekommen haben, konkrete Anzeichen dafür, dass da was dran ist oder dass das politisch motiviert sein könnte auf der anderen Seite?
Ja, die Opposition sagt das natürlich und auch ein Juraprofessor in Istanbul, der erzählte mir, wie er am Tag der Festnahme vor seinen Studenten dann stand und die haben ihn gefragt, wie sollen wir das bewerten? Ist das rechtmäßig? Was passiert da gerade? Und er hat ihnen dann wohl gesagt, es tut mir sehr leid, darüber werden wir jetzt nicht reden, denn wir haben schon vor Jahren den Punkt überschritten, an dem juristische Argumente überhaupt noch eine Bedeutung haben oder überhaupt noch diskutiert werden können. Und auch die Frage nach der Rechtmäßigkeit, ja, die stellt sich mittlerweile gar nicht mehr, sagte er. Und solche Sätze, die hört man doch schon relativ häufig in der Türkei, so aus den Juristenkreisen. Aber in Imamoglus Fall bin ich mir nicht so ganz sicher. Es, ja, konkrete Anzeichen, dass der Fall politisch motiviert ist oder sein soll, die kommen natürlich am laufenden Band von der Opposition. Da ist vor allem die Rede von geheimen Zeugen, die gegen ihn aussagen sollen und ausgesagt haben sollen. Das ist ein Punkt. Nur, da muss man aber auch wissen, dass diese Oppositionspartei, die ist in sich überhaupt nicht geeint. Also da gibt es verschiedene Fraktionen und Imamoglu hat auch da große Gegner, weshalb es sehr schwer ist, finde ich, die Glaubwürdigkeit dieser geheimen Zeugen neutral einzuschätzen und da entweder ja dem zu glauben, was die Opposition sagt oder was eben von der anderen Seite gesagt wird. Denn auch bei aller Kritik an dem Verfahren, das es gibt, und da gab es im Vorfeld ja auch schon so ein paar Geschichten, er ist ja auch erst festgenommen worden für Terrorvorwürfe. Das ist dann irgendwie fallen gelassen worden, weil wären die durchgegangen, wäre auch wegen der Terrorvorwürfe verhaftet worden, dann hätte das Innenministerium ein Treuhänder, einen Zwangsverwalter, sagt man auch, einsetzen können für Istanbul. Und dann geht man davon aus, dass die Proteste noch größer geworden sind. Und da heißt es eben aus Justizkreisen, dass man da diese Terrorvorwürfe vorerst, das ist das Zitat auch aus dem Schreiben des Gerichts, vorerst erstmal fallen gelassen hat. Ja, also auch das sieht dann eben für viele politisch aus, dass man sich das noch vorbehalten möchte. Aber Imamoglu ist nicht, er ist auch für viele in der CHP eben nicht der Saubermann, der er vielleicht gerne wäre oder als der sich darstellt. Also auch viele in seiner Partei sagen, nicht öffentlich, aber sagen unter der Hand, dass Imamoglu auch illegale Geschäfte machen soll, dass er da in was verwickelt ist und dass er nicht so unschuldig ist, wie er gerade dargestellt wird.
Ja, ein Grund, warum man natürlich jetzt vermutet, dass da politische Motive hinterstecken könnten, ist ja jetzt ganz konkret, dass er als relativ aussichtsreicher Herausforderer für Erdogan bei einer künftigen Präsidentschaftswahl gilt oder galt, weiß ich nicht. Wofür steht er denn so politisch überhaupt? Warum ist er für Erdogan ein Gegner?
Ja, das ist nicht so leicht zu sagen, finde ich, wofür Imamoglu politisch steht. Also wir können ja mal mit seiner Partei anfangen. Das ist die CHP. Die wird oft als sozialdemokratisch beschrieben in deutschen Medien. Mhm. Sie ist aber eher linkspatriotisch. Und da gibt es, wie gesagt, auch Fraktionen, die manche sind eher nationalistisch. Es gibt aber auch andere. Und er soll eben so quasi der Kopf einer dieser Gruppen sein. Wenn man sich anschaut, was er so gemacht hat bisher als Oberbürgermeister von Istanbul, da hat er sehr viel auf soziale Themen gesetzt. Also Kindergärten wurden gebaut, Büchereien wurden gebaut, zivilgesellschaftliche Gruppen haben viel machen können. Oder er hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass Kinder Schulmilch bekommen und soziale Restaurants eröffnet. Da gibt es zum Beispiel jetzt subventioniertes Essen, von der Stadt subventioniertes Essen. Das kommt gerade sehr gut an oder kam sehr gut an, weil eben ein Großteil der Bevölkerung doch droht zu verarmen.
Ein Mann des Volkes sozusagen.
Ein Mann des Volkes, genau. So wird er dargestellt, so versucht er sich auch darzustellen. Er gilt ansonsten auch, auch deswegen kommt er gut an, weil er eher als konservativ, gleichzeitig wirtschaftsliberal und als säkular gilt. Das ist eine gute Kombi gerade in der Türkei, aber ich würde sagen, die ist auch nicht ganz ohne Widerspruch. Und İmamoğlu hat eine sehr populistische Seite auch. Also zum Beispiel einerseits setzt er sehr stark auf den Nationalismus, wenn er im Inland fordert, das hat er mehrfach gemacht, dass syrische Migranten wieder zurück sollen nach Syrien. Dann setzt er auf Religion, wenn er sagt, dass Israel ein Terrorstaat ist. Und gleichzeitig arbeitet er aber auch mit Mitgliedern der pro-kurdischen DEM-Partei zusammen, was wiederum den nationalistischen Flügel in der eigenen Partei und auch im Land natürlich nervt. Und Kritiker außerhalb seiner Partei, in seiner Partei, die aber auch gleichzeitig Regierungskritiker sind, die sagen ganz oft, im Grunde ist İmamoğlu wie eine Kopie von Erdogan, nur ohne Islam.
Okay. Jetzt sitzt er ja noch in Untersuchungshaft in Istanbul oder in diesem Gefängnis außerhalb von Istanbul. Wie geht's denn jetzt mit ihm weiter? Wie sind jetzt die weiteren Schritte in dem Strafverfahren gegen ihn?
Ja, bisher muss man davon ausgehen, dass er erstmal in Haft auch bleiben wird. Da wird dann irgendwann der Prozess eröffnet, dann dürfte ein Urteil kommen, aber da gibt es noch keinen konkreten Zeitplan. Es ist auch nicht sein einziger Fall. Er hatte noch mindestens einen anderen Fall. Er ist schon mal verurteilt worden vor ein paar Jahren wegen Beamtenbeleidigung. Dieses Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, also da wird es auch noch weitergehen. Mhm. Und die größte Frage in der Türkei ist jetzt gerade, kann İmamoğlu noch Präsidentschaftskandidat werden?
Ja.
Die Frage ist ein bisschen paradox, weil die Wahlen sind erst in 3 Jahren, aber es gilt als, also viele sagen, die werden vorgezogen, weil selbst auch Erdogan nicht antreten dürfte bei den regulären Wahlen. Das verbietet die Verfassung. Und die kann er gerade nicht ändern. Dafür fehlt die Parlamentsmehrheit. Insofern, glaube ich, ist es jetzt ein Wettlauf mit der Zeit. Denn wenn vor einem Ende des Gerichtsverfahrens gegen İmamoğlu eine vorgezogene Wahlentscheidung getroffen wird, also das gewählt wird, und wenn es keine Aussetzung der Vollstreckung des Urteils gibt und wenn es auch keine Aufhebungsentscheidung geben wird, dann könnte er kandidieren. Er könnte auch aus dem Gefängnis heraus kandidieren.
Okay.
Das größte Problem ist nur dann, in dem Fall, also ihm wurde das Diplom ja vorher entzogen und das braucht er laut Verfassung. Aber auch da läuft gerade noch ein Verfahren und da ja, muss man schauen, wie auch dieses Verfahren weitergeht. Also es gibt mehrere Punkte, die gerade wichtig sind für ihn.
Ja, okay. Vielleicht nochmal ein bisschen allgemeiner zur Justiz in der Türkei, weil aus Deutschland guckt man immer so ein bisschen da drauf und seit 2016, seit dem gescheiterten Putschversuch damals, hat sich ja dann doch vieles verändert. Also man nimmt das von hier aus so wahr, das wird alles restriktiver, es wird alles auch so ein Stück weit gleichgeschaltet, Justiz wird politisiert, wie man das ja momentan oder in den letzten Jahren auch schon in vielen Ländern gesehen hat. Wie nehmen Sie das wahr? Hat İmamoğlu unter diesen Bedingungen jetzt Aussicht auf ein faires Verfahren trotzdem?
Ja, ich würde erst mal sagen, es geht dabei ja nicht nur um ihn. Also İmamoğlu ist nicht der Erste und nicht der Einzige. Es gab gerade in den vergangenen Wochen eine regelrechte Verhaftungswelle im ganzen Land. Die hat ja Influencer getroffen, Schauspieler, Anwälte, auch sehr reiche Unternehmer und interessanterweise auch den Parteivorsitzenden einer rechtsnationalistischen Partei. Die sitzen jetzt alle mehr oder weniger in Haft.
Mhm.
Und in manchen Fällen haben wir gesehen, sind da die Vorwürfe spontan geändert worden. Also bei diesem Parteichef, dem wurde erst Beleidigung, Präsidenten, Beleidigung vorgeworfen. Dann hat man gemerkt, das geht so nicht durch. Und jetzt sitzt er eben wegen Volksverhetzung. Da hat man dann Tweets von vor 5 Jahren rausgeholt. Oder bei der meiner Frau, sehr bekannte Schauspielagentin, gegen die wird ermittelt, weil sie die Gezi-Proteste vor 13 Jahren unterstützt haben soll. Und insofern glauben da eben viele überhaupt nicht mehr, allgemein nicht mehr an ein faires Verfahren in der Türkei. Auch bei İmamoğlu wurde anfangs diskutiert, ob allein die U-Haft, ob die überhaupt fair und rechtmäßig ist. Denn die wurde begründet mit einer Flucht- und Verdunkelungsgefahr.
Mhm.
Aber heißt es, wieso sollte ausgerechnet der Mann, der unbedingt Präsident werden will, warum sollte der fliehen erstens? Und es sind so viele Beweise oder angebliche Beweise sind schon durch die Medien gegangen. Also was soll er da noch verdunkeln können? Ja? Und das sind in der Türkei aber alles mittlerweile Fußnoten, wenn überhaupt. Denn es gibt zwar Gesetze, die auch dafür sorgen sollen, dass so Grundsätze wie faires Verfahren, dass die garantiert sind, diese Grundsätze. Aber es hat sich in der Vergangenheit doch gezeigt, dass es da Schwierigkeiten bei der Anwendung geben kann. Und ich denke, ein Hauptgrund ist, dass die Justiz die ist selber auch sehr fragmentiert. Also es gibt viele Anzeichen dafür, dass verschiedene Gruppen in der Justiz miteinander kämpfen. Nicht alle sind pro Regierung, nicht alle sind pro Erdogan. Es ist ein großes Machtspiel, wechselnde Allianzen sieht man da. Und am Ende, so sieht es auch für viele aus, die es beobachten, setzt sich eben dann oft das Recht des aktuell Stärkeren durch. Und das wird dann aber meistens noch irgendwie juristisch begründet.
Mhm. Welches Strafmaß droht denn eigentlich Imamoglu? Also was hat er denn in Aussicht, wenn er verurteilt würde in dem jetzigen Verfahren unter der Anklage?
Das ist bisher, gibt es da noch keine eindeutige Zahl. Also da ja, müsste man spekulieren tatsächlich. Ja, es ist aber dann aber wichtig, ob es mehr oder weniger als ein Jahr wäre, denn das ist so die Grenze auch für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur. Aber bisher, denke ich, darf man davon ausgehen, dass es mehr als ein Jahr ist. Plus, es kommt ja noch das andere Verfahren zu wegen Beamtenbeleidigung. Und er hat auch noch ein paar andere mögliche Vorwürfe, aus denen was gestrickt werden könnte. Also da ist von bis alles möglich.
Ja, okay, ja. Jetzt gab es ja noch eine andere Nachricht aus dem türkischen Rechtsstaat in den letzten Tagen. Und zwar am Freitag wurde bekannt, dass ein türkisches Gericht angeordnet hat, den Vorstand der Istanbuler Rechtsanwaltskammer seines Amtes zu entheben, und zwar den gesamten Vorstand. Hintergrund ist wohl ein Social-Media-Post, den die Kammer oder der Vorstand abgesetzt hat zum Tod zweier kurdischer Journalisten in Nordsyrien. Und da steht jetzt auch wieder, naja, der Vorwurf im Raum, dass auch diese Absetzung politisch motiviert sei. Ist das so ein bisschen Ausdruck für die Meinungsfreiheit in der Türkei momentan?
Ja, das ist auch ein interessanter Fall. Es geht ja um Terrorpropaganda, was da vorgeworfen wird. Also das heißt, irreführende Informationen wurden verbreitet. Und da geht es jetzt juristisch gar nicht um Meinungsäußerungsfreiheit, sondern es geht darum, dass die Anwaltskammer, das ist der Vorstand, die sollen über die Zuständigkeiten und Aufgaben einer Anwaltskammer hinausgegangen sein und gegen das Gesetz eben über diese Zuständigkeiten und Aufgaben verstoßen haben. Mhm. Und für viele sieht das auch deswegen natürlich nach einem politisch motivierten Verfahren aus, denn die Grundlage ist dann doch schon, also ist sehr dürftig. Also auch Rechtsanwaltskammern haben normalerweise ein Mitspracherecht in der Türkei, wenn es eben um rechtliche Belange und auch um mögliche Rechtswidrigkeiten und Verstöße gegen auch internationale Gesetze geht. Und das wurde ja in dem Fall, wurde ja genau das angemahnt.
Aber genau, es ging ja, glaube ich, darum, dass man irgendwie mal untersuchen sollte, ob das nicht ein Menschenrechtsverbrechen war. Ne?
Genau, ja. Also ja. Es ist ja eben dieser Drohnenangriff oder Drohnenangriffe auf kurdische Milizen in Nordsyrien. Das ist ein Dauerthema hier. Und das ist allgemein, auch gesellschaftlich, ist es eher eine rote Linie, das zu verurteilen. Interessant finde ich eher den Zeitpunkt, dass es gerade jetzt gekommen ist, denn auch danach wurden noch sehr viele weitere Anwälte wurden festgenommen oder gegen sie wird jetzt ermittelt. Und deswegen, also das alles führt natürlich oder unterfüttert die Vermutung noch mehr, dass es im Grunde gar nicht um die Sache geht, sondern dass es darum geht, die Anwälte einzuschüchtern oder sie sogar mundtot zu machen. Bisher führt das aber ja aber eher zum Gegenteil. So, es ist so, kaum jemand befasst sich wirklich noch mit der Sache, um die es geht, sondern es geht mehr nur noch ums Prinzip. Und da halten eben auch sehr viele Menschen in der Gesellschaft jetzt zur Anwaltskammer, obwohl sie, wenn man sie mal zur Sache befragen würde, denn dieser Einsatz in Nordsyrien gegen kurdische Milizen ist für viele in der Türkei, ist es gerechtfertigt. Also es geht da um PKK, sagt man in der Türkei. Und da sind sich sehr viele sehr einig, aber darüber redet kaum noch jemand, sondern es ist es geht mehr um das große Ganze, es geht ums Prinzip.
Ja, vielleicht noch zum Abschluss eine Frage. Ich hatte ja gesagt, die Proteste werden eigentlich immer von Tag zu Tag mehr, werden stärker. Würden Sie sagen, dass das alles eine Gefahr für Erdogan darstellt, eine ernstliche?
Das ist schwer zu sagen. Also die werden, klar, sie werden einmal größer, aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass auch große Proteste 2013 Gezi, dass die am Ende Erdogan nicht gefährlich geworden sind, also de facto. Er ist immer noch Staatspräsident. Er hat auch gesagt, dass er quasi bis zu seinem Tod Staatspräsident bleiben möchte. Und aktuell ist es vor allem ein Ventil für die Gesellschaft, noch einmal rauszugehen. Das haben so viele gesagt. Wir wissen auch, dass sich nichts ändern wird. Aber jetzt können wir noch einmal rausgehen, noch einmal schreien, noch einmal Wut ablassen. Und ja, die große Frage wird sein, wie lange diese Proteste jetzt noch weitergehen, wie groß sie noch bleiben können. Jetzt stehen ja die Bayram-Feiertage auch an. wenn die dann ein bisschen abnehmen, könnte das Ganze sich auch wieder verlaufen. Aber es ist eine sehr aktive, eine sehr wütende Jugend. Studierende sind auf den Straßen und die könnten das Ganze vielleicht dann doch nochmal drehen.
Frau Söntger, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Das klingt jetzt nicht unbedingt erbaulich, weder für Imamoglu noch für die oppositionellen Kräfte.
Nee, also ich denke, man muss abwarten, wie das jetzt weitergeht und was für eine Dynamik das noch so entwickelt. Aber so wie das alles abläuft, lässt es jedenfalls die Befürchtung wachsen, dass ihm da möglicherweise, ich sag mal vorsichtig, kein faires Verfahren zuteil werden dürfte.
Einerseits, andererseits.
Die Generalstaatsanwaltschaft München hat 5 Klimaaktivisten der letzten Generation angeklagt, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das ist am Dienstag bekannt geworden. Das Ermittlungsverfahren an sich ist schon länger bekannt. Es ist auch bekannt, worum es geht. Paragraph 129 StGB, die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Wird bestraft bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe. Und zwar, wer eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstmaß und so weiter mit 2 Jahren bedroht wird. Also da sprechen wir insbesondere von den Klebereien, aber auch anderen Dingen, die da eine Rolle spielen könnten. Bisher haben wir keine Pressemitteilung bekommen. Begründung ist, wenn man danach fragt, der Zustellungsnachweis dieser Anklageschrift ist noch nicht da und deswegen möchte man vorher sozusagen nicht über die Köpfe der letzten Generation hinweg Pressearbeit machen. Das ist ja auch ganz anständig.
Ja, das finde ich auch. Allerdings spricht ja trotzdem schon alle Welt darüber. Wie ist das denn jetzt passiert?
Durch die PR-Profis der letzten Generation. Die haben nämlich selbst eine Pressemitteilung gemacht und naja, das ist natürlich eine aktivistische Pressemitteilung. Da wird also gleich das Ganze eingeordnet. Wegen ihres friedlichen Engagements sei nun die letzte Generation angeklagt worden. Das ist natürlich eine kecke Begründung. Wegen des friedlichen Engagements ist das wohl nicht passiert. Naja, aber daher kommen auch diese 149 Seiten, von denen in den Medien immer die Rede ist. Also das haben die ausgezählt und kundgetan. Naja, und dann werfen sie sich da ordentlich ins Gewicht und betonen, dass hier nun viele UN-Sonderberichterstatter Briefe geschrieben hätten, weil sie starke Bedenken gegen die Anklage hätten. Es wird davon gesprochen, dass das eine große Bedrohung für die Menschenrechte und Demokratie sei. Naja, und dann auch noch die Journalistenverbände zitiert, denn, ja, wir erinnern uns vielleicht, da hat es ja so einen kleinen Abhörskandal sozusagen gegeben. Es gab Ermittlungsmaßnahmen, es wurde ein sogenanntes Pressetelefon der letzten Generation abgehört und damit eben auch Journalistengespräche und da hat es tatsächlich zu vielen Protesten geführt. Allerdings muss man auch sagen, es gab da 2 Beschlüsse vom AG München, die gesagt hatten, diese Überwachung war verhältnismäßig und rechtmäßig, weil es eben um eine Katalogtat geht, nämlich den 129. Da gibt es jetzt hier noch ein kleines Problem und da habe ich jemanden angerufen, weil ich da nicht so richtig weiterkam. Denn dieser 129, der reicht ja weit ins Vorfeld rein und nun gibt es da den Streit, ob da eine Erheblichkeitsschwelle hineingelesen werden muss. Also ob der Straftatbestand voraussetzt, dass von der Vereinigung eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen muss. Das würde natürlich dann dazu führen, dass 129 ein bisschen enger wird und solche Bewegungen wie die letzte Generation nicht so leicht runterfallen. Und ob das nun so ist, da gibt es nämlich diverse Gastbeiträge schon auf dem Verfassungsblog und LTO und auch Thomas Fischer hat sich schon dazu geäußert. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Dr. Michael Kubiziel von der Universität Augsburg. Professor Kubiziel, schön, dass Sie Zeit haben.
Hallo, freut mich.
Wir haben jetzt die Anklage gegen Mitglieder der letzten Generation erstmal vorab gefragt. Hat Sie das überrascht, dass die kommt?
Eigentlich nicht. Die Intensität der Strafverfolgung, aber auch der präventivpolizeilichen Maßnahmen in Bayern war ja doch erheblich. Und ich würde so sagen, wenn eine bayerische Strafverfolgungsbehörde einmal ein Verfahren eingeleitet hat, insbesondere bei diesem politischen Umfeld und der hohen Medienberichterstattung und den niedrigen Schwellen, die der Paragraph 129 StGB bildet, dann glaube ich, blieb der Staatsanwaltschaft fast eigentlich gar nichts mehr anderes übrig, als die Anklage zu erheben. Denn eine Einstellung, glaube ich, wäre hier nicht möglich gewesen.
Wir haben ja schon oft über die letzte Generation und die mögliche Strafbarkeit von dem, was sie macht, gesprochen. Und zuletzt tobte ja noch so ein Streit darum, ob man 129 StGB, um den es jetzt hier geht, irgendwie einhegen muss durch eine Erheblichkeitsschwelle. Ob von einer Vereinigung also eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen muss in verschiedenen Variationen. Wie sehen Sie das?
Darüber muss man auf jeden Fall diskutieren und ich bin auch sicher, dass auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten in diesem Fall darüber gesprochen werden muss, denn die Tendenz beim Paragraph 129 Bildung einer kriminellen Vereinigung ist ja so, dass die Anforderungen über die Zeit abgesenkt worden sind, sodass auch, wie man sagen kann, fast bagatellarische Taten, nämlich Taten, die im Höchstmaß mit einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren bedroht sind, gewissermaßen ein Anwendungsspektrum eröffnen, unter anderem auch die Nötigung. Das ist das eine, über das man sprechen muss, insbesondere dann, wenn es sich tatsächlich nur um Fälle der Nötigung handelt, die ja die Anlass für das Ermittlungsverfahren gebildet hat, dann sind das da klassische Fälle des zivilen Ungehorsams. Und auch wenn man den zivilen Ungehorsam nicht per se von Strafe freistellen will, dann stellt sich doch die Frage, ob das insgesamt angemessen und auch verfassungsrechtlich angemessen ist, auf solche Fälle den Paragraph 129 StGB anzuwenden oder ob man eine Erheblichkeitsschwelle, gleich an welcher Stelle auch immer, einzieht.
Das heißt, dieses Verfahren, wenn es da zu einer Entscheidung kommen würde oder auch schon zu einer Eröffnung des Hauptverfahrens, würde schon ein bisschen die bisschen Rechtsgeschichte schreiben und die Kommentarliteratur dann beschäftigen, richtig?
Ja, also meines Wissens ist das das erste Mal, dass der Paragraph 129 StGB auf eine institutionalisierte Form des zivilen Ungehorsams angewandt wird. Das mag auch ein bisschen daran liegen, dass die letzte Generation wesentlich besser organisiert gewesen ist, auch institutionell als frühere Protestorganisationen, sodass ihnen dieser Umstand möglicherweise nun auf die Füße fällt und damit aber zugleich die Frage aufgerufen wird, ob man den Paragraph 129, das ist ja ein sehr scharfes Schwert, gerade weil die Anforderungen so niedrig sind, auf solche Formen des institutionalisierten Protestes anwenden will. Nochmal, ich sage damit nicht, dass man einen Fall der Nötigung nicht bestrafen soll. Ich bin auch dagegen, etwas pauschal als zivilen Ungehorsam zu rechtfertigen. Aber der Paragraph 129 StGB ist ein scharfes Schwert, weil er eben halt schon die Organisation in solchen Protestgruppen behindern kann. Und das ist, glaube ich, kommunikativ und politisch kann das misslich sein.
Wie würden Sie denn die Erfolgschancen dieser Anklage sehen? Oder ja, wie schätzen Sie das ein? Wie würde das ausgehen?
Das ist natürlich schwierig, das von außen zu kommentieren, weil man die Anklage nicht kennt, auch nicht weiß, welche tatsächlichen Feststellungen bereits getroffen worden sind. Die Staatsanwaltschaft geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Also wird es offenbar hinreichend Indizien dafür geben, dass der Tatbestand in tatsächlicher Hinsicht von den Beschuldigten erfüllt worden ist. Ob und inwieweit sich dann Gerichte oder auch das Bundesverfassungsgericht mit den Versuchen, die Vorschrift einhängend auszulegen, anfreunden können, das muss man sehen. Wenn man den Paragraph 129 StGB so anwendet, wie im Gesetz steht, dann sind die Chancen, sich dagegen zu verteidigen, glaube ich, relativ klein.
Die letzte Generation hat sich jetzt ja umbenannt und ihre Ziele geändert. Welche Auswirkungen hätte denn jetzt so ein Strafurteil noch?
Also die reine Umfirmierung, glaube ich, würde nichts bewirken, sondern die Vorschrift wendet sich gegen die Organisation als solches, wie immer man sie nennt. Wenn allerdings diese Vereinigung weiter fortbesteht und weiterhin in ähnlichem Umfang und ähnlicher Art Straftaten plant, dann könnte das selbstverständlich auch wieder Anlass für ein neues Ermittlungsverfahren gegen andere Mitglieder der jetzt neuen organisierten Vereinigung führen. Das hat also einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Insofern ist das halt auch ein Pilotverfahren in jeder Hinsicht.
Wie muss man das jetzt bewerten, dass dieses Verfahren nun in eine Zeit fällt, in der die Konservativen im Bundestag massenhaft das zivilgesellschaftliche Engagement hinterfragen durch die berühmten 551 Fragen? Ist das jetzt ein Teil davon, ist die Zivilgesellschaft ein bisschen wieder einzuhegen, oder würden Sie sagen, das ist ein total separates Ding, das ist ein Strafverfahren, das hat nichts damit zu tun?
Also ich glaube, dass das nebeneinander zu betrachten ist und nebeneinander steht. Aber klar ist natürlich, dass in einer politisierten, aufgeregten Gesellschaft eine Reaktion oder jede Aktion auch eine Reaktion nach sich zieht. Und dass irgendwie eine so große Form des organisierten Protestes, bei dem Innenstädte nach sich lahmgelegt werden, vorübergehend jedenfalls strafrechtliche Ermittlungen nach sich ziehen werden, vielleicht auch in Paragraph 129 StGB war absehbar. Aber ich glaube, die Diskussion über andere Formen des zivilgesellschaftlichen Engagements sollte man davon trennen. Das ist, glaube ich, alles ein Indikator dafür, in welch aufgeregten politischen, bewegten Zeiten wir leben. Aber die Vorgänge muss man auseinanderhalten.
Professor Kubizil, ganz vielen Dank für diese Einordnung.
Sehr gern.
Das Bundesverfassungsgericht.
In Karlsruhe war diese Woche Hochbeschäftigung. Das Bundesverfassungsgericht hat über die Altersgrenze für Notare verhandelt und außerdem noch den Soli für Spitzenverdiener durchgewunken. Und dann war da noch das Geld für die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung. Max, sortier uns doch mal diese Fälle.
Ja, also das dickste Ding der Woche war natürlich der Soli. Die Entscheidung hat sehr viele, sage ich mal, sehr gespannt gewartet, weil es da auch um viel Geld ging, kommen wir gleich noch zu. Das wurde am gestrigen Mittwoch dann verkündet, die Entscheidung. Es ging um eine Verfassungsbeschwerde von 6 FDP-Politikern, die sich eben gegen dieses Solidaritätszuschlagsgesetz, wie es so schön heißt, wandten. Und sie waren der Meinung, dass die Grundlage für die Erhebung des Soli entfallen sei, womit der eben nun rechtswidrig wäre.
Es gibt ja so Themen, bei deren Erwähnung ich praktisch in einen blitzartigen Schlaf verfalle, weil ich diese Themen schon so lange verfolge. Und auch dieses Gestreit um den Soli gibt es nun schon so lange, wie ich denken kann.
Ja, und fast so lange, wie ich lebe, habe ich festgestellt. Also zum Thema Lebensalter kommen wir ja gleich noch in der Rubrik. Der wurde tatsächlich schon 1991 eingeführt, damals ursprünglich mal auf ein Jahr befristet, hatte da auch noch ein paar andere Hintergründe. Seit 1995 wird er eben dauerhaft erhoben, um die Wiedervereinigung und Aufbau Ost zu finanzieren. Und ursprünglich mussten den eigentlich alle Steuerzahler entrichten. Seit 2021 hat man das aber geändert. Jetzt müssen die nur noch Unternehmen, Kapitalanleger und Spitzenverdiener zahlen. Und vielleicht noch ganz kurz, er bemisst sich immer an der Höhe der jeweiligen Einkommens- oder auch Kapitalertrags- oder Körperschaftssteuer. Und davon sind es immer 5,5%. So, und bei einem Single greift er jetzt beispielsweise im Jahr 2025 ab 73.483 Euro zu versteuernem Jahreseinkommen.
Und das war der FDP, die sich ja als Advokat der Kapitalanleger, Unternehmer und Gutverdiener versteht. Oh, letzteres weiß ich gar nicht mehr so richtig, aber wird sich jedenfalls geframed, ein Dorn im Auge, ja?
Ja, also kann man natürlich drüber streiten, aber ich sag mal so, die waren da natürlich schon lang, es gibt ja schon einen langen Streit darüber und die FDP war noch nie, glaube ich, ein großer Freund des Soli. Und diese FDP-Politiker, die jetzt hier nach Karlsruhe gezogen sind, fanden eben die Lastenverteilung jetzt zum einen ungerecht, weil eben nur noch die Spitzenverdiener und bestimmte andere Gruppen herangezogen wurden und nicht mehr alle. Und zum anderen waren sie der Meinung, dass die Grundlage für den Soli überhaupt entfallen sei. Und deswegen fühlten sie sich in ihrer Eigentumsgarantie aus Artikel 14 und auch im allgemeinen Gleichheitssatz aus Artikel 3 verletzt.
Wie begründen Sie das denn jetzt rechtlich, dass der Soli nicht mehr erhoben werden dürfe?
Ja, das führen Sie darauf zurück, dass 2019 dieser sogenannte Solidarpakt 2 ausgelaufen ist und deswegen offensichtlich ja kein besonderer Finanzierungsbedarf für den sogenannten Aufbau Ost mehr bestehe. Im Solidarpakt 2 wurde nämlich Geld, also von 2005 bis 2019 lief der, vom Bund an die ostdeutschen Länder verteilt und das waren 156,6 Milliarden Euro. Die sich dann jährlich von 2005 bis 2019 immer weiter verringert haben, aber es wurde jedenfalls sehr viel Geld ausgeschüttet. 2019 ist das Ganze ausgelaufen und so. Und nachdem das jetzt eben nicht mehr gebraucht wurde, sei dann ja wohl der finanzielle Mehrbedarf erledigt, meinten die FDPler.
Woher kommt denn die rechtliche Basis für die Argumentation?
Also das hängt mit der Natur des Soli zusammen, denn der ist jetzt keine so klassische Steuer, wie man sie kennt, sondern eine sogenannte Ergänzungsabgabe im Sinne von Artikel 106 Absatz 1 Nummer 6 Grundgesetz. Wir wollen ja immer schön ordentlich Normen zitieren hier. Die zum einen nicht zeitlich unbegrenzt erhoben werden darf und zum anderen vor allem einen aufgabenbezogenen finanziellen Mehrbedarf des Bundes voraussetzt.
Das heißt, er kann nur so lange erhoben werden, wie die Mittel für den ursprünglichen Zweck gebraucht werden. Jetzt ist das Bundesverfassungsgericht aber der Meinung, dass dieser Bedarf weiterhin besteht?
Genau, also das BfG hat zwar schon gesagt, dass der Gesetzgeber das beobachten müsste, also den Träfer eine Beobachtungsobliegenheit hat es so schön formuliert. Also er muss immer von selber nachschauen, besteht dieser Bedarf wirklich noch, müssen wir das noch erheben? Es gab aber ein Gutachten im Verfahren, was das BfG eingeholt hat, und dieser zeige wohl, dass der Bund weiterhin einen wiedervereinigungsbedingten Finanzierungsbedarf habe. Es gäbe also weiter strukturelle Unterschiede eben zwischen Ost- und Westdeutschland. Und der Zeitraum, der genannt wurde, war noch bis 2030 jedenfalls seine bestimmten Bereichen immer noch wiedervereinigungsbedingte Belastungen des Bundeshaushalts zu erwarten, so dass dieser Finanzbedarf immer noch irgendwie begründbar ist. Stichwort Begründung, der Bund muss diesen finanziellen Mehrbedarf nach Ansicht des BfG auch nicht bis ins letzte Detail ausbuchstabieren. Also er muss nicht immer genau sagen, wofür jeder Euro da verwendet werden muss. Er muss einfach nur grob skizzieren, warum und wofür das Geld gebraucht wird. Und insgesamt hat er da eben einen gewissen Einschätzungsspielraum.
Das beseitigt aber ja noch nicht das Gleichheitsargument, mit dem die FDP argumentiert hatte. Also diese Ungleichheit der Behandlung von Spitzenverdienern und denjenigen, die den Soli nicht zahlen müssen.
Ja, also die Ungleichbehandlung liegt natürlich erstmal auf der Hand. Ne? Dann diese Sonderabgabe, die zahlen jetzt eben nur noch Spitzenverdiener, also die Top 10% der Einkommen, nicht die Top 10 der Einkommen, das wären wirklich nur sehr wenige Menschen. Alle darunter sind also völlig davon entlastet und das lässt sich als Argument erstmal schon hören, weil der Soli, also so haben sie das zumindest dargestellt, sei ja auch nichts anderes als letzten Endes eine verkappte zusätzliche Einkommensteuer eigentlich. Ne? Die dann aber eben nicht progressiv je nach Einkommen steigend erhoben wird, so wie bei der Einkommensteuer selber eben, sondern die nur für einige wenige und für die meisten eben gar nicht erhoben wird. Also der Einwand ist, wenn man konsequent ist und jetzt für Bundesausgaben, letzten Endes ist halt Aufbau im ostdeutschen Bundesländern, ist eben natürlich auch irgendwo eine Bundesausgabe, wie viele andere auch. Wenn man dafür Mittel haben wolle, dann müsse man eben einfach die Steuern, wie zum Beispiel die Einkommensteuer, anpassen. Kann man natürlich gegenhalten, auch hier kann man ja dann eben Besserverdiener stärker in die Pflicht nehmen. Also da kommt es ja dann auch zu einer Ungleichbehandlung unter Umständen.
Und was sagt Karlsruhe nun zu dieser verkappten Reichensteuer?
Karlsruhe sagt dazu, dass der Gesetzgeber zwar bei so einer Ergänzungsabgabe wie dem Soli eben nicht zu einer sozialen Abstufung verpflichtet sei, aber er sei durchaus dazu berechtigt vor dem Hintergrund des Sozialstaatsprinzips aus Artikel 20 Absatz 1 und eben der könnte dann unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der einkommensteuerpflichtigen Menschen berücksichtigen. Also der Gesetzgeber sei da relativ frei, auch soziale Erwägungen einfließen zu lassen. Zudem hat man gesagt, diese Ergänzungsabgabe sei nicht als subsidiäres Finanzierungsinstrument ausgestaltet worden. Das spielt eben darauf an, dass man jetzt nicht sagen kann, nee, dann müsste es aber erstmal über die Steuer erledigen, sondern der Bundesgesetzgeber sei nicht gezwungen, von der Erhebung einer Ergänzungsabgabe abzusehen, wenn auch eine Erhöhung der Einkommens- oder Körperschaftssteuer beziehungsweise an Anhebung der dem Bund zustehenden Verbrauchsteuern in Betracht käme. Also auch wenn man das machen könnte, muss man es nicht tun. Man kann auch einfach den Soli erheben, sagt Karlsruhe.
Für die GroKo und SPE, die man ja eigentlich nicht mehr GroKo nennt, sondern jetzt irgendwie KLAIKO oder Merz-Koalition. Oder ja,
war nicht Friedrich Merz auf der Suche nach einem neuen Namen dafür? Gibt es da schon ein Update
zu? Ja, sehr fahrlässig von ihm gewesen. Die Taz hat natürlich auch gleich irgendwie damit aufgemacht und dann lauter lustige kleine Namen in den Raum geworfen. Und Stefan Nickemeyer von Übermedien hatte den auch klugen Einwand, dass er sagte, wieso soll man das Ding überhaupt benennen? Es gibt nur eine Koalition jetzt. Aber da lässt er natürlich unter den Tisch fallen, dass es vorher und nachher vielleicht nochmal andere gibt. Naja, egal. Wollen wir nicht weiter vertiefen. Also die schwarz-rote Koalition, die sich da jetzt formiert, die hätte ja, da hätte eine andere Entscheidung auch ziemlich reinrasseln können. Ne? Dann hätten die noch ein hübsches kleines Steuerproblem noch, bevor sie sich zusammengefunden haben.
Ja, also der Seufzer von Friedrich Merz, der dürfte wohl bis nach Karlsruhe vernehmbar gewesen sein bei der Entscheidung. Das BFG hätte nämlich, wir reden ja jetzt im Konjunktiv, hätte es denn den Soli für verfassungswidrig befunden, auch anordnen können, dass der Staat dann die Einnahmen aus dem Soli der vergangenen Jahre zurückzahlen müsse. Also seitdem er ihn eigentlich nicht mehr hätte erheben dürfen dann. Und das wären seit 2020 immerhin um die 65 Milliarden Euro gewesen. Also da sind wir schon wieder in so einer Region wie mit dem berüchtigten Haushaltsurteil, was ja nach Meinung vieler Beobachter auch das der Anfang vom Ende der Ampelregierung war.
Hätte Fahrradkette, wie ein früherer Bundesfinanzminister das mal formuliert hat. Kommen wir mal zu den Notaren. Da stand ja auch noch was aus.
Ja, genau. Und zwar wurde da über die Altersgrenze für Notare verhandelt, denn einige von ihnen würden gerne länger arbeiten als bis 70. Darum ging es dann am Dienstag in Karlsruhe. Ob die bis dato eben fest in der Bundesnotarordnung verankerte Altersgrenze dann noch verfassungskonform sei.
Wobei, arbeiten ist ja auch so eine Sache bei Notaren, ne? Was man da so hört. Kästchen aufstempeln
drauf und so.
Nicht ernst gemeint, liebe Notarinnen und Notare, bleiben Sie uns bitte treu. Aber trotzdem, mit 70 ist doch eigentlich, könnte man doch eigentlich mal richtig sich zur Ruhe setzen, oder?
Ja, oder fängt das Leben an oder wie ging die, ne, ich weiß
genau.
Nicht. Da bin ich noch zu jung für. Aber also für manche ist 70 noch ein gutes Alter, um weiterzuarbeiten. Manche wollen vielleicht schon früher aufhören, aber das Notariat ist natürlich ein wunderbarer und sehr ausfüllender Beruf, wie ich hier nochmal unterstreichen möchte an dieser Stelle. Und das sah wohl auch der 71-jährige frühere, muss man dann ja sagen, Anwaltsnotar Dietrich Hülsemann so, der zum BFV gezogen ist. Der führt aber auch noch jenseits seiner beruflichen Passion ein anderes gesamtgesellschaftliches Argument an. Und zwar sagt er, dass in Zeiten immer älter werdender Bevölkerung und immer weniger Bewerber noch fürs Notariat die Begründung für diese Altersgrenze einfach nicht mehr gültig sei. Denn die gibt es auch erst seit 1991, habe ich dann gesehen, und wurde damals eingeführt, um die Altersstruktur im Notariat so ein bisschen diverser zu machen. Also damit quasi das nicht so überaltert, sondern auch ein paar jüngere Leute vertreten sind. Und das sagt er heute, ist eigentlich eher, also ist heute eher ein Luxusproblem, muss man sagen. Man sollte ja eben froh sein, wenn Ältere den Job noch länger machen wollten.
Das ist ein läufiges Problem, aber stimmt das bei den Notaren denn? So viele Stellen gibt es ja gar nicht und die Notenanforderungen sind ja immer noch recht hoch.
Ja, habe ich auch gedacht. Es gab dann aber auch ein Gutachtenverfahren zu dem Thema und daraus lässt sich entnehmen, dass die Zahl der Anwaltsnotare jedenfalls von und 9.000 im Jahr 1998 auf knapp unter 5.000 im Jahr 2022 also schon deutlich zurückgegangen ist. Alle Notarkammern im Bereich des Anwaltsnotariats hätten also starke Rückgänge zu verzeichnen. und das aber trotz eines etwa gleichbleibenden Urkundenaufkommens. Also die Arbeit ist jetzt nicht unbedingt weniger geworden, kann man sagen.
Das Argument ist dann doch eigentlich valide, oder?
Ja, schon. Allerdings hat er trotzdem damit erstmal verloren, zwar vor dem Notarsenat des OLG Köln und auch später vor dem BGH. Und die waren der Meinung, dass es eben trotzdem nach wie vor ein Anliegen sei, dass das Notariat nicht überaltere und auch vor allem, das ist natürlich auch so ein Ding, wenn jemand mal auf so einem Notariatsplatz sitzt, ne, dann bekommt den ja kein anderer. Also das ist ja ein begrenztes Kontingent. Und dass da eben auch mal Jüngere eine Chance bekommen müssten, ist also auch so ein Argument von Generationengerechtigkeit, wenn man so will. Aber wie du sagst, die Notenanforderungen sind eben auch hoch und der Job ist nicht so unbeliebt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch noch Jüngere finden würde, wenn man vielleicht die Grenze runtersetzen würde. Das ist ja auch so ein Thema in der Justiz, an welchen Stellschrauben man da jetzt drehen möchte. Herr Hülsemann sieht das jedenfalls anders. Und weil es eben deshalb aus seiner Sicht keine Rechtfertigung mehr für diese Altersgrenze gäbe, verletze sie ihn auch in seiner Berufsfreiheit aus Artikel 12 Grundgesetz, meint er. Ich fand übrigens interessant, dass in der Verhandlung dann auch noch darum ging, ob über 70-Jährige eigentlich noch fit genug sind für den Job.
Ob sie den Stempel hochkriegen oder wie?
Das muss ich jetzt ein bisschen an dieser Stelle ein bisschen zusammenreißen. Wir kriegen ganz viele böse Leserbriefe. Also unabhängig davon, ob es genug Nachwuchs gibt, muss man natürlich auch körperlich und vor allem geistig noch in der Lage sein, diesen Beruf irgendwie auszuüben. Und das war dann eben auch Thema.
Also in meinem Calisthenics Park, da sind 70-Jährige, die sehen eher aus wie 50. Also das wird ja wohl noch gehen, oder?
Ja, dann geht, glaube ich, der geriatrische Gutachter, der vor dem BfG da Stellung bezogen hat, so geht wahrscheinlich in den gleichen Calisthenics Park. Denn er sagt nämlich auch, dass heutige 75-Jährige so fit seien wie vor 20 Jahren noch 56-Jährige. Also ich finde, das macht auch Mut, wenn man dem Alter entgegensieht. Und ich vermute allerdings auch mal, dass diese 20 Jahre Rückrechnung erst im höheren Alter funktioniert, sonst Henrik, müsstest du noch in der Schule sein jetzt, oder?
Das ist wahr, ja. Gibt es denn schon irgendeine Tendenz, ob der Senat auch so rentnerfreundlich ist?
Also er hat jedenfalls kritische Nachfragen gestellt. Das hat zumindest Martin Huff für Beck aktuell aufgeschrieben. Der war nämlich in der Verhandlung dabei und den Artikel packen wir euch auch in die Shownotes.
Es gibt keinen Ort, an dem Martin Huff nicht dabei ist, muss man auch mal dazu sagen.
Genau. Und dann haben wir noch einen ganz aktuellen Nachtrag. Das kam vorhin erst rein. Wir zeichnen ja am Donnerstag auf. Die AfD ist in Karlsruhe auch noch mit einem Antrag auf Vollstreckungsanordnung gescheitert, mit dem sie rückwirkend Geld für die ihr nahestehende Desiderius Erasmus Stiftung erzwingen wollte sozusagen. Wer sich nämlich erinnert, 2023 hatte die AfD mit einer Organklage in Karlsruhe insofern Erfolg, als das BfG damals entschieden hat, dass die Verteilung von Staatsgeldern an solche parteinahen Stiftungen, wie eben diese Desiderius Erasmus Stiftung, aber auch es gibt ja zu jeder Partei eine Friedrich Ebert etc., dass es dafür ein Parlamentsgesetz brauche und man das nicht so einfach aus den Bundesmitteln freihändig quasi verteilen dürfe. Die AfD hatte sich nämlich beschwert, weil alle anderen Stiftungen Geld bekamen, nur in Anführungszeichen ihre, es ist ja keine Partei, sondern nur eine nahe Stiftung eben nicht. Mhm. Und dieses entsprechende Gesetz, was Karlsruhe dann gefordert hat, ist auch Ende 2023 noch beschlossen worden und jetzt auch in Kraft. Und die Desiderius Erasmus Stiftung kriegt also nach wie vor kein Geld.
Und jetzt wollten sie aber rückwirkend doch Geld bekommen.
Genau, sie forderte jetzt Nachzahlung von sogenannten Globalzuschüssen an die Stiftung für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021. Das hat das BfG aber ganz schnell abgeblockt. Die haben ganz trocken gesagt, ja klar, wir können natürlich theoretisch nachträglich eine Vollstreckungsanordnung treffen für unser Urteil. Aber die muss dann schon inhaltlich auch zum Tenor des Urteils passen. Also wir können nichts vollstrecken, was da nicht drin steht. Und da steht ja eben nicht drin, dass die Stiftung die AfD-nahe Stiftung Geld bekommen solle, sondern nur, dass es für die Verteilung ein Parlamentsgesetz brauche.
Das klingt plausibel. Hängen wir an die Trophäenwand von ziemlich unsinnigen Eingaben der AfD.
Wie meinen?
Friedrich Merz kämpft sich weiter durch zum Kanzleramt und er bekommt Gegenwind, diesmal aus der Szene der Völkerrechtler. In Gestalt eines offenen Briefes, den zu Beginn 77 Völkerrechtler unterschrieben haben und bei FAZ Einspruch erschienen ist. Inzwischen sitzen ein paar mehr und es geht um Benjamin Netanyahu, den Ministerpräsidenten Israels und die UN-Sonderbeauftragte für Palästina, das heißt tatsächlich so, Francesca Albanese.
Ja, und die fordern ja, wenn ich es richtig verstanden habe, den Haftbefehl des ISTGH zu beachten, ungeachtet dessen, ob wir einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs inhaltlich richtig finden, schreiben sie ja. Und jetzt habe ich mich erinnert, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, der ISTGH hat ja diesen Haftbefehl gegen Benjamin Netanyahu erlassen. Deutschland hatte sich daraufhin so ein bisschen gewunden, sage ich mal, ob wer denn auch wirklich auf deutschem Boden der israelische Ministerpräsident festgenommen werden soll im Fall des Falles.
Ja.
Also das hat sich die Republik ja ziemlich bewegt damals.
Genau, da gab es ein bisschen Debatte. Kommunikation war auch so mäßig. Der Regierungssprecher Hebestreit hatte dann damals gesagt, ja, man beachte selbstverständlich das Völkerrecht. Das klang dann so nach einem fast uneingeschränkten Ja. Andere, insbesondere aus der Union, hielten die Vorstellung für völlig abwegig. Sprich, nur den Ministerpräsidenten des Judenstaats im Land der Täter festnehmen und so. Naja, also da geht Politisches und Rechtliches natürlich ein bisschen durcheinander. Es gibt aber eben auch rechtliche Argumente gegen den Haftbefehl. Die haben wir mit euch schon durchgekaut. Ausschlaggebend ist hier aber, dass Merz eben Mittel und Wege finden werde, wie er Netanyahu einladen könne, ohne ihm bei der Begrüßung gleich die Handschellen anzulegen. Und das hat jetzt wohl für diesen Aufschrei gesorgt.
Ja, ich erinnere mich noch an die Ankündigung, dass man da irgendwas deichseln werde im Zweifel. Wer hat denn jetzt diesen offenen Brief eigentlich unterzeichnet?
Da sind durchaus namhafte Völkerrechtler dabei. Also Leute, mit denen man fest rechnet, wie Kai Amboss oder Matthias Goldmann, Franz Mayer oder den Ex-Bundesverfassungsrichter Andreas Paulus, aber eben auch ein Tomuschat, ein Fastenrat. Also da sind schon richtig große, ich sag mal, Dickschiffe dabei.
Ja, 77 Völkerrechtler. Setzt vielleicht mal in Perspektive. Ist das jetzt ein großer Anteil an der Fachcommunity?
Ja, das habe ich mir nämlich auch gleich gefragt, öffentlich auf X, was ein Fehler war, komme ich gleich noch zu. Der Aufruf ging offenbar an alle Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Internationales Recht e.V. Und Jan von Hein vom IPR, macht Internationales Privatrecht in Freiburg, der hatte dann darauf hingewiesen, dass dieser DGIR 500 Mitglieder angehören. Er selbst hat nicht unterschrieben.
Dann sind 77 schon gar nicht mehr so viel, ne?
Ja, genau. So, und deren Vorsitzender, der DGIR, ist Stefan Hobe. Den kennen alle Völkerrechtler, weil er ein Standardwerk geschrieben hat, nämlich Einführung ins Völkerrecht heißt das, glaube ich. Auch ich habe damit gelernt. Der ist auch nicht dabei und wir haben ihn angefragt, ob der uns sich dazu äußern möchte, wollte er aber nicht. Übrigens auch Professor Andreas Zimmermann, auch ein Prof von mir, bei dem ich damals gelernt habe, der ist auch nicht dabei. Wer allerdings jetzt auf Twitter solche Hinweise gibt oder sagt so, das sind aber nicht alle, der bekommt dann schnell Gefauche zu hören. Also Professor Goldmann von der EBS Uni gab mir Bescheid, ich möge mir die Insinuation sparen. Ganz ähnlich hat das Ralf Michaels vom MPI Hamburg notiert. Und beide sind in Sachen daraus ziemlich outspoken, aber eben ja nicht gerade auf Netanyahus Seite, um es ganz sachte auszudrücken.
Ja, okay. Und du hast jetzt aber auch noch erwähnt, diese UN-Sonderbeauftragte für Palästina, Francesca Albanese. Was hat die jetzt da für eine Rolle in der Sache?
Ja, genau. Und das fragt man sich so ein bisschen. Also Albanese ist eine hochumstrittene Figur in der UN. Die FU Berlin hatte kürzlich eine Veranstaltung ins Virtuelle verlegt, weil sie um die Sicherheit fürchtete. Und der Bürgermeister Kai Wegner hier in Berlin, der hatte die FU zu einer Absage gedrängt, was ja erstmal dann schon hellhörig werden lässt. Nun muss man aber wissen, was Albanese für eine Person ist. Und die Vergleich Israels Vorgehen gegen die Hamas mit dem Dritten Reich, die deutsche Unterstützung für Israel mit dem Holocaust, Gaza mit KZs, raunt über die israelische Lobby und so weiter. Sie relativierte sogar das Massaker vom 7.10. als Reaktion auf israelische Unterdrückung. Die wird von israelfreundlichen Aktivisten im weitesten Sinne, darunter auch Felix Klein, den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, also die werfen ihr Antisemitismus schlicht vor. Antisemitische Narrative heißt es teilweise abgeschwächt. Andere werden da noch sehr viel deutlicher. So, und dann kann man natürlich sagen, wenn so ein Kai Wegner der FU ins Curriculum reinregiert und sagt, so den Vortrag bitte nicht, dann läuft was falsch. Und das verstehe ich auch, dass man da protestieren kann. Und die Autoren schreiben auch, der Appell gelte ungeachtet dessen, ob wir Albaneses Analysen, interessantes Wort dafür, zustimmen und einiger ihrer umstrittenen Äußerungen. Und ich verstehe natürlich auch, dass die Juristen da wirklich um die das Ansehen des Völkerrechts und den Respekt für die Wissenschaftsfreiheit besorgt sind. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen naiv, weil wenn man in einem Brief sagt, Albanese soll reden, dann ist genau das, was in der Öffentlichkeit ankommt und das muss man dann eben auch wollen.
Juristen sind eben keine PR-Profis, ne?
Das kann man wohl sagen. So, und damit kommen wir quasi schon zum Ende, aber wir müssen noch über Berlin sprechen.
Und in Berlin?
Ja, was passiert denn momentan in Berlin? Also es gibt ja jetzt mittlerweile diverse Papiere aus den Koalitionsverhandlungen, sind online verfügbar und es wird auch, glaube ich, über Personalien gesprochen.
Ja, genau. Also vielleicht erst nochmal zu unserer Chronistenpflicht. Die FDP-Anträge gegen die Bundesratssitzung beziehungsweise gegen die Zustimmung der Länder in der Länderkammer, die sind alle gescheitert. Das könnt ihr euch dann selbst mal angucken. Da gab es 5 Stück und die sind alle gescheitert. Manche als offensichtlich unbegründet, andere als unzulässig. Also da gab es verschiedene Begründungen. Im Wesentlichen das Argument ist aber, FDP-Landtagsfraktionen können nicht für das Land irgendwelche Klagen einreichen. So, aber viel interessanter ist natürlich, was jetzt nach vorne raus passiert. Und da hat die Organisation Frag den Staat inzwischen sämtliche Arbeitsgruppenergebnisse veröffentlicht. Den Link findet ihr in den Shownotes. Eine der herausstechendsten Forderungen ist sicherlich, dass Philipp Amthor das IFG, also das Informationsfreiheitsgesetz, abschaffen will. Und das ist natürlich und offensichtlich noch nicht geeint. Und da gibt es jetzt auch schon einen kleinen Proteststurm. Ja, und ansonsten geht's bunt durch die Rechtspolitik. Ne? Melderecht soll verändert werden zum Schutz von Mandatsträgern, Rettungskräften etc. Es soll eine stärkere Regulierung durch den Digital Services Act geben, über den wir hier schon gesprochen haben. Es gibt Regeln zur Elementarschadensversicherung, zu Smart Contracts, zur Reform des AGB-Rechts und so weiter und so fort. Noch nicht geeint ist allerdings zum Beispiel sowas wie Chatkontrolle und die Streichung des Straftatbestandes Erschleichen von Leistungen. Da könnte es also noch ein bisschen Zank geben. Mehrelternschaft ist noch umstritten, sowie die Frage, ob weibliche Ehepartner rechtlich automatisch beide Mütter werden können. Ja, und 218 wird auch wieder relevant. Und wir haben natürlich noch den Riesenstreit zum Migrationsrecht. Bisschen interessant für alle Leute, die den Datenschutz so nervig finden wie ich. Die Bundesdatenschutzbeauftragte soll eventuell Bundesdatennutzungsbeauftragte werden. Ob dann allerdings alles wieder gut wird, das kann ich nicht beurteilen.
Ja, die Frage wollte ich auch gerade stellen. Also diese Umetikettierung dann gleich uns alle zu Freunden der Daten, die Feinde des Datenschutzes zu Freunden der Datennutzung werden lässt.
Genau.
Mal schauen,
mit einem Federstrich des Gesetzgebers, ja.
Ja, aber wenn das alles so einfach wäre, ne? Aber Stichwort Gesetzgeber und Regierung, wer wird denn jetzt eigentlich Bundesjustizminister? Gibt es da schon Neues?
Genau, es kursierte jetzt bis vor kurzem noch der Name Andrea Lindholz von der CDU. Die ist nun Bundestagsvizepräsidentin geworden, auch ein schöner Job. Jetzt hört man, es könnte Felor Badenberg werden. Das ist die Berliner Justizsenatorin und die wurde bundesweit bekannt durch ein wirklich sehr verrutschtes Interview in den Tagesthemen zur, und da schließt sich unser Themenkreis sozusagen, letzten Generation. Mhm. Das ist also wirklich dermaßen verrutscht. Das waren also wirklich so 10 sehr, sehr schlimme Minuten. Und da hat sie einen ziemlichen Shitstorm kassiert, weil sie offensichtlich auch schlecht vorbereitet war. Sie ist jetzt auch erst seit einem knappen Jahr in der CDU. Vorher war sie parteilos. Und ja, der Name kursiert bei manchen mit Gänsehaut, nicht aus guten Gründen.
Das wäre natürlich auch eine steile Karriere, nach einem Jahr Parteimitgliedschaft direkt Justizministerin im Bund.
Ja, also bitte, ne? Sag noch einmal jemand, das Engagement würde sich nicht lohnen. Ja. Aber vielleicht ist das auch heute, also wir nehmen jetzt auf, kurz vor 12 am Donnerstag, vielleicht ist alles auch schon längst wieder überholt. Das müsst ihr auch ein bisschen selbst jetzt in den Nachrichten gucken. So, damit sind wir durch. Wir werden sehen, wer Justizminister oder Justizministerin wird. Und wir werden mit euch den Koalitionsvertrag vernünftig durchkauen, wenn er denn geschlossen ist. Max, vielen Dank, dass du das mit mir durchgestanden hast.
Ja, es war mal wieder sehr unterhaltsam, hat viel Spaß gemacht.
Schreibt uns über Social, auf gerechtigkeit-loseblatt.njw.de oder per Fax, wenn ihr die Nummer herausbekommt, wie ihr das alles fandet. Wir sind kommende Woche wieder für euch da. Bleibt uns gewogen.
Ciao.